ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM am 17. November. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Isabel Dien. Folgende Themen erwarten euch heute: Abschiebung ins Gefängnis. Das hat das sogenannte Rückübernahmeabkommen zur Folge, das die deutsche Bundesregierung mit Syrien abschloss. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention war das Thema eines Maßnahmenkongresses des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in Berlin. 300 Expertinnen und Experten haben eine Biodiversitätsdeklaration mit 11 Empfehlungen an die Schweiz ausgearbeitet. Zuletzt gibt es eine Rezension von Marco Schrage. Er hat das kürzlich erschienene neue Buch der jungen argentinischen Künstlerin Lola Aries, Liebe ist ein Heckenschütze, gelesen. Seit Januar 2009 besteht zwischen Deutschland und Syrien ein sogenanntes Rückübernahmeabkommen. Damit droht rund 8.000 bis 10.000 Flüchtlingen die Abschiebung. Pro-Asyl und syrische Exilorganisationen weisen auf Folter und weitere massive Menschenrechtsverletzungen und die Diskriminierung von KurdInnen in Syrien hin. Jetzt bestätigt auch die Bundesregierung selbst die Problematik ihres Abkommens. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Partei Die Linke wird ausgeführt, dass die Abgeschobenen in Syrien regelmäßig von den Sicherheitsbehörden befragt und in vielen Fällen inhaftiert werden. Über die Anfrage zum deutsch-syrischen Abkommen sprach Michaela Beetz von Radio Z Nürnberg mit Ulla Jelbke, der innenpolitischen Sprecherin der Linken.
Man muss einmal sehen, dass dieses Rücknahmeabkommen bedeutet, dass es sehr viel weitergehender ist als das, was man bisher aus der EU kennt, was Rücknahmevereinbarungen angeht. Also eigentlich ist der Name schon verschönt. Es ist ein Abschiebeabkommen, ganz eindeutig. Aber in diesem Fall geht es ja zum einen darum, dass in ein Land zurückgeschoben werden soll, wo Geheimdienste bekanntermaßen foltern, wo wir auch jetzt innerhalb des letzten Jahres, wo es mehrere Fälle gibt, dass Zurückgeschobene sofort in Haft genommen wurden, verhört wurden, gefoltert wurden. Also eine Person ist über 7 Tage in Dunkelhaft gehalten worden.
Normalerweise können ja in Staaten nur diejenigen abgeschoben werden, die eben die jeweilige Staatsangehörigkeit haben. Im Falle von Syrien ist das nicht unbedingt der Fall. Ein ganzer Teil der sogenannten Rückgeführten hat keine syrische Staatsangehörigkeit.
Das ist wirklich ein Skandal. Es ist erstmalig auch vereinbart worden, dass auch Staatenlose zurückgenommen werden müssen dann von Syrien. Also bisher galt, dass Menschen, die keine Papiere haben, die als Staatenlose gelten, dass jedenfalls der deutsche Staat hat ja auch Konventionen unterzeichnet, wie die erste und zweite Staatenlosenkonvention. Und danach heißt es eben, dass man Menschen also nicht in Staatenlosigkeit zurückschieben darf, sondern ihnen eigentlich einen Lebensmittelpunkt organisieren muss. Und von daher hat es eine sehr starke Tragweite, was ein Land wie Syrien, wo man wirklich sagen muss, dass Menschenrechte nicht zählen, dass so ein Abkommen abgeschlossen wurde.
In der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken eben hinsichtlich dieses sogenannten Rücknahmeabkommens wird geantwortet, dass seit dem Inkrafttreten eben jetzt im untersuchten Zeitraum zwischen Januar 2009 und Juni 2010 73 Menschen aus Deutschland nach Syrien abgeschoben worden sind. Dabei handelt es sich vielfach um Leute, die schon sehr lange in Deutschland leben. Welche Ergebnisse gibt denn da die Bundesregierung bekannt und was hat das für eine Bedeutung?
Naja, man kann sagen, etwa 50% der Menschen, die hier aus Syrien sich niedergelassen haben oder hierher geflüchtet sind, sind länger als 6 bis 8 Jahre da. Und das heißt eben, dass sie in der Regel hier auch Kinder haben, dass sie ihre Familien hier gegründet haben, aber meistens eben doch nur das Bleiberecht hatten. Das heißt, sie unterlagen der Residenzpflicht, dem Arbeitsverbot und haben natürlich wenig Möglichkeiten gehabt, sich wirklich zu integrieren. Und das ist natürlich auch der entscheidende Hintergrund, warum die Bundesregierung Leute loswerden will, wo sie eigentlich soziale Verpflichtungen für übernehmen müsste.
Betroffen sind von diesen Abschiebungen ja insbesondere Menschen, die entweder der kurdischen Gruppierung angehören oder eben staatenlos sind. Diese Menschen unterliegen besonderen Einschränkungen in Syrien. Wieso können sie dann trotzdem abgeschoben werden? Sowas wäre doch eigentlich ein Asylgrund.
Es wird eben nicht anerkannt von Deutschland, dass dort die Kurden verfolgt werden. Also ich bin selber dort mehrfach in diesen Gebieten gewesen, in den kurdischen. Ich denke, zum einen hat man es dort mit einer irrsinnigen Armut zu tun, dass also hier auch bewusst von syrischer Seite in diesen Teil des Landes überhaupt nicht entwicklungsmäßig investiert wird. Dass die Kurden beispielsweise nicht mal das Recht haben auf ihre eigene Weide, also die Bauern beispielsweise. Das ist im Grunde genommen eine extrem entrechtliche Situation. Dazu kommt, dass auch nur kleinste Widerstände der Kurden, wie es auch jetzt in den letzten Wochen der Fall war, dazu führt, dass die vom Geheimdienst besucht werden oder wenn beispielsweise Leute im Ausland irgendwie politisch aktiv sind, dann werden die Familien besucht und bedroht von den Geheimdiensten. Und man schätzt gegenwärtig, dass etwa 1000 Kurden in syrischen Gefängnissen sitzen.
Nun gibt ja die Bundesregierung offen zu, dass auf jeden Fall 14 der rückgeschobenen Personen in Syrien daraufhin dann inhaftiert worden sind. Wird denn aus dieser Kenntnis jetzt irgendeine Konsequenz gezogen?
Also nicht wirklich, muss man sagen, sondern die Bundesregierung sagt eben, es seien ganz normale Gespräche, die der syrische Staat mit den zurückgeführten, in Anführungsstrichen, Sprache der Bundesregierung führt. Und das kann natürlich so nicht hingenommen werden. Also man muss hier sehr deutlich zeigen, dass die Familien oder diejenigen, die dort festgenommen wurden, unrechtmäßig festgenommen wurden zum einen und zum anderen eben einige von ihnen gefoltert wurden beziehungsweise über Tage in Dunkelhaft gehalten wurden. Also das passieren wirklich schwere Menschenrechtsverletzungen aufgrund von Abschiebepolitik der Bundesregierung. Und hier verlangen wir einen ganz eindeutigen Abschiebestopp nach Syrien.
Nun sitzt ja auch eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit, nämlich Ismail Abdi, in Syrien im Gefängnis. Er ist Menschenrechtsaktivist und wird jetzt hier inhaftiert. Und das deutsche Konsulat hat auch keinen Kontakt, keinen Zugang zu ihm. Das deutet ja auch ebenfalls ganz stark darauf hin, dass hier Menschenrechtsverletzungen vorliegen. Und im Falle eines deutschen Staatsangehörigen wäre die Bundesregierung hier ja auch noch mal stärker in die Pflicht genommen. Was passiert denn in diesem Fall?
Ja, Abdi ist seit 13 Jahren in Deutschland. Er hat die deutsche Staatsbürgerschaft, seit 2006 im Übrigen. Und wie gesagt, hier ein sehr aktiver Kämpfer für Freiheitsrechte und Menschenrechte, vor allen Dingen auch in Syrien. Und meines Erachtens ist es schon also sehr bemerkenswert, wenn irgendein mutmaßlicher Terrorist in Syrien hops genommen wird, dann ist sofort der BND da, die deutschen Geheimdienste hören mit, wenn er verhört wird. Und wenn es aber darum geht, dass dort ein deutscher Aktivist, Menschenrechtsaktivist inhaftiert wird, dann kann plötzlich die Regierung nichts machen.
Sie haben jetzt eben diese kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt und eben diese wenig beruhigenden Antworten bekommen. Ist denn die Linke die einzige Partei, die hier tätig wird und was soll jetzt weiter passieren?
Naja, wir haben einen Antrag gestellt im Bundestag, der ist natürlich erwartungsgemäß abgelehnt worden. Wir bleiben dran mit diesen kleinen Anfragen, um immer wieder neue Informationen an das Parlament zu geben, beziehungsweise natürlich für den Innenausschuss auch dort immer wieder in Form von Berichtsanforderungen, wie die Lage ist, auch wenn solche aktuellen Dinge passieren wie die Verhaftung von Abdi. Aber im Moment muss man sagen, also es gibt eine gewisse Sympathie bei den Grünen, dass man dort nicht hinschieben soll. Ja, wir können im Grunde genommen immer nur wieder die Einzelfälle zum Anlass nehmen, dieses Thema erneut zu skandalisieren und zu thematisieren natürlich.
Am 4. November fand im deutschen Bundesministerium für Arbeit und Soziales, kurz BMAS, ein Maßnahmenkongress zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention statt. Er stand unter dem Motto: Teilhabe braucht Maßnahmen. Der Kongress hatte das Ziel, Schritte zur Umsetzung der UN-Konvention zu entwickeln. Diese UN-Konvention fordert die Gleichstellung von behinderten Menschen. Kira von der Radiokampagne Berlin war dabei und berichtet über den Kongress.
Das BMAS wüsste alleine wohl auch gar nicht, was es an Gesetzesvorschlägen einbringen könnte, weil, wie sie selbst sagen, die vorhandene Datenlage mehr als mangelhaft ist. Zum Kongress kamen dann auch etwa 300 Vertreterinnen und Vertreter von Behindertenverbänden, Wohlfahrtsverbänden, Sozialversicherungsträgerinnen sowie aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaft und Medien. Ursula von der Leyen, Bundesarbeitsministerin, machte dann auch den Aufschlag mit einer Rede, die auch schon in einem der ersten Foren kritisiert wurde. Denn sie sprach darin davon, wie denn Menschen nun in die Gesellschaft inkludiert werden könnten. Denn, so sagte sie, wir müssen jetzt diese Vorgaben umsetzen und dazu brauche ich ihre Hilfe. Klar, sonst kriegt die Regierung wieder eins auf den Deckel. Doch mit nicht einem Wort sagte sie, dass es sich hier ganz einfach mal um Menschenrechte handelt. Doch worum sollte es denn gehen? Vielleicht uns allen? Vielen Menschen auf dem Kongress ging es darum, dass das Individuum mit all seinen verschiedenen Bedürfnissen und Facetten wahrgenommen und respektiert werden soll. Und das gilt auch, aber nicht nur, für Beeinträchtigungen aller Art. Das Motto, das sich das Bundesministerium für die Umsetzung der UN-Konvention ausgedacht hat, lautet »Vom Dir zum Wir«, obwohl Behindertenverbände ganz andere Mottos aufgestellt hatten. Daher gibt es auch ein Schattenmotto, was viel lieber verwendet wird. »Mein Leben, mein Recht, meine Wahl«. Ein Mensch vom Netzwerk Artikel 3, der Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter e.V., mahnte das Ministeriumsmotto als betulich an, was Behindertenverbände seit jeher kritisieren. Er fragte sich auch, warum denn nicht das vorgeschlagene Motto der Verbände aufgenommen wurde. Am Vor- und am Nachmittag gab es jeweils vier Foren. Eines der Vormittagsforen hatte zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. In die Mitte wurde ein sogenannter Expertenkreis gesetzt, der die meiste Zeit reden konnte, auch wenn die eigentlichen Expertinnen wohl drumherum saßen. Doch die hatten lange nicht so viel zu sagen. Am Nachmittag, im Forum Politische Teilhabe, war die Stimmung eine ganz andere, denn der Moderator ließ die Teilnehmerinnen sehr häufig zu Wort kommen und passte auf, dass die sogenannten Experten sich kurz fassten. Eine Ministeriumsfrau machte den Aufschlag damit, dass ihr Internetauftritt ja barrierefrei sei, was gleich in der ersten Runde von verschiedenen Seiten auf- und auch angegriffen wurde. Auf dem flachen Land gibt es zum Teil kein schnelles Internet. Was nützt da Barrierefreiheit? Außerdem sei es nicht mandantenfähig. Sich also einzubringen wäre gar nicht möglich. Auch der Avatar, der Videos mit Gebärdensprache zur Seite gestellt wird, sei alles andere als tauglich. Der nächste Kritikpunkt war, dass politische Teilhabe ja wohl nicht nur im Internet passiert. Außerdem schloss dieser Kongress auch viele insofern aus, indem dort oft keine leichte Sprache benutzt wurde. Für einige ist dies eine riesige Barriere und so konnten diese Menschen nicht einmal die Rede von der Leyen verstehen und erst recht nicht diese Diskussion, in der es immer wieder um E-Government und E-Participation ging. Doch einer der wichtigsten Kritikpunkte, der noch genannt wurde, der ist viel genereller. Einer sagte, hier lässt uns die Regierung politische Teilhabe spielen. Doch im richtigen Leben haben wir in der Politik nichts mitzureden, auch wenn es uns noch so sehr selbst betrifft.
Tag für Tag verschwinden Arten von dieser Erde. Seien es Tiere oder Pflanzen, die Biodiversität auf unserem Planeten nimmt ständig ab. Das ist für die Spezies Mensch zurzeit zwar nicht lebensbedrohlich. Doch welche Auswirkungen das Artensterben auf der Welt genau hat, das weiß niemand ganz genau. An der Biodiversitätskonferenz in Japan wurde vergangenen Monat ein Papier für den Schutz der Biodiversität erarbeitet. Und auch die Schweiz muss ebenso wie andere Länder ihren Teil dazu beitragen. Deshalb haben nun 300 Expertinnen und Experten eine Biodiversitätsdeklaration mit 11 Empfehlungen an die Schweiz ausgearbeitet. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Cheyenne Mackay von Radio Rabe Bern.
Das Wort Biodiversität ist zurzeit in aller Munde. Man sucht nach Möglichkeiten, die Welt vor dem Artensterben zu bewahren. Bereits vor über 30 Jahren hat sich der Schweizer Kabarettist Franz Hohler mit dem Thema Biodiversität respektive Artensterben befasst. In seinem Text «Der Weltuntergang» beschreibt Hohler das Ende der Welt anhand einer Kettenreaktion, nachdem ein kleiner Käfer ausgestorben ist. Hohlers Weltuntergang endet mit dem Satz «Der Weltuntergang hat schon begonnen». Der Mensch steht in Konkurrenz mit den anderen mindestens 1,8 Millionen Arten auf der Erde. Die Arten sterben aus, weil der Mensch sich immer mehr Raum nimmt und dadurch der Lebensraum für andere Arten schwindet. Für Daniela Pauli, die Geschäftsleiterin vom Forum Biodiversität Schweiz, ist das Artensterben aber noch nicht der Beginn des Weltuntergangs.
Wenn man eine Art kennt, die verschwunden ist, dass das einmal schade. Es ist quasi wie ein Stück Heimat oder Vertrautheit, das verloren gegangen ist. Es kann aber auch Arten geben, wenn die verschwinden, dann haben wir mit ökologischen Konsequenzen zu rechnen. Wenn sie eine wichtige Funktion haben in einem Ökosystem zum Beispiel. Es ist schwierig, das im Voraus zu sagen, weil man oft die Bedeutung einer Art erst erkennt, wenn sich zum Beispiel das Klima ändert oder wenn sich die Nutzungsbedingungen ändern. Es ist für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schwierig, im Voraus zu sagen, eine Art ist absolut essentiell für den Menschen.
Deshalb sei es besonders wichtig, alle Arten vor dem Aussterben zu retten, seien das nun Pflanzen, Tierarten oder Mikroorganismen. Zum Schutz der Arten besteht die Biodiversitätskonvention, die konkrete Ziele und Maßnahmen beinhaltet. Sie verpflichtet jeden Unterzeichnerstaat, die Biodiversität zu schützen, so auch die Schweiz. In der Schweiz gäbe es wegen der Alpen eine sehr große Biodiversität.
Es hat ganz viele unterschiedliche kleine Mikrolebensräume mit unterschiedlichen Arten. Das heißt, die Schweiz hat gerade für die Alpen eine große Verantwortung für die Biodiversität. Sie hat aber auch durch das Handeln, durch zum Beispiel wirtschaftlichen Austausch sehr große Konsequenzen auch für die Biodiversität weltweit. Wenn wir zum Beispiel in die Schweiz Palmöl importieren oder Sojamehl, dann ist dies oft auf Kosten von tropischem Regenwald. Das heißt, mit dem Konsum, den wir in der Schweiz haben, beeinflussen wir auch die Biodiversität weltweit und nicht nur die innerhalb der Schweizer Grenzen.
Um diese Artenvielfalt in der Schweiz zu schützen, haben nun 300 Expertinnen und Experten eine Biodiversitätsdeklaration ausgearbeitet. Sie enthält 11 Empfehlungen an Politikerinnen und Politiker. Eine der Empfehlungen lautet, dass die Biodiversität als Lebensgrundlage anerkannt werden müsse.
Diese Bedeutung der Biodiversität, die muss noch besser ins Bewusstsein gelangen von der Bevölkerung und auch von der Politik. Die Erkenntnis, dass die Biodiversität uns auch einen Nutzen bringt, diese muss noch wachsen. Dann als zweitens, wir wissen schon relativ viel über Biodiversität, wir wissen relativ viel über die Bedeutung der Biodiversität, doch manchmal ist dieses Wissen noch ein bisschen im Elfenbeinturm der Wissenschaft versteckt. Und was wir brauchen, ist eigentlich eine Kommunikation, dass dieses viele kleine Detailwissen, das wir haben, dass wir das zusammenstellen können und zum Beispiel den Politikerinnen und Politikern, aber auch Entscheidungsträgern in der Raumplanung und so weiter zur Verfügung stellen können.
Ganz wichtig erachten die Biodiversitätsexperten, dass sich nicht nur Umweltschutzorganisationen dem Erhalt der Biodiversität widmen. Und es sei nötig, dass für den Artenschutz genug finanzielle Mittel zur Verfügung stünden. Die Biodiversitätsdeklaration wird nun Bundesrätin Doris Leuthard und National- und Ständeräten übergeben. Damit die Politik auch aktiv wird und bleibt, lade das Forum Biodiversität Schweiz die Politikerinnen und Politiker regelmäßig zu Informationsveranstaltungen ein.
Den gesamten Beitrag mit Ausschnitten aus dem Kabarett von Franz Hohler, Der Weltuntergang, ist unter dem Titel Trendwende einleiten auf freieradios.net nachzuhören. Das Kabarett steht außerdem auf YouTube. Als Autorin mit sinnlichen Qualitäten feierten die New York Times die argentinische Songwriterin, Fotografin und Schriftstellerin Lola Arias. In Deutschland hat Arias, die einige Monate im Jahr auch in Berlin lebt, bislang mit diversen Theaterproduktionen auf sich aufmerksam gemacht. Vor wenigen Wochen ist nun das erste Buch von Arias in deutscher Sprache erschienen. Liebe ist ein Heckenschütze, heißt es. Und es versammelt auf 240 Seiten Kurzgeschichten, Theaterstücke und Gedichte. Marco Schrage von Radio Z Nürnberg hat den Band gelesen.
Arias legt sich nicht fest. Die Argentinierin führt Regie, ist Musikerin, Fotografin, Teil des Künstlerkollektivs Compañía Postnuclear und Autorin. Als Schriftstellerin hat sie soeben den Band Liebe ist ein Heckenschütze vorgelegt. Den gleichen Titel trug bereits ein Theaterstück, das 2008 in Bern inszeniert wurde. Schon damals bestand die Inszenierung aus drei nur lose miteinander verbundenen Kurzstücken. Und auch das Buch ist kein linear erzählter Roman, sondern illustriert von Fotos der Autorin.
Ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Genres, als wäre alles, was ich schreibe, eine einzige Landschaft, die fortwährend ihre Form ändert.
In Liebe ist ein Heckenschütze versammelt Arias ganz so, als ob sie sich auch auf kein literarisches Genre festlegen wollte, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Gedichte. Wobei letztere oft wie Hybride wirken, etwas undefinierbar changierend, irgendwo zwischen Song und Poesie. Die Autorin gliedert Liebe ist ein Heckenschütze in vier Teile. Die Postnuklearen heißt der erste und in ihm finden wir Kurzgeschichten. Mal sind es Reflexionen, mal Beobachtungen, dann wieder stark autobiografisch gefärbte Erzählungen von der Familie, Einsamkeit oder einer zu Ende gehenden Liebe. Die Qualität der hier versammelten Stories variiert stark. Der Text »Die Schwimmerin« etwa, in dem wir mit Arias durchs Becken kraulen, ist viel gelungener als die Story über eine Mutter und ihren Sohn, die dem Abschnitt den Namen gab. Spontan assoziativ, in einem Stream of Consciousness, schießen der Erzählerin in »Die Schwimmerin« Gedanken in den Kopf, während sie die zurückgelegten Bahnen zählt.
19. Sobald ich aus dem Wasser draußen bin, werde ich meine Mutter anrufen. Als ich sie das letzte Mal traf, sah ihr Haar wie ein Nest aus. Ich fragte sie, ob ich sie frisieren darf, und sie sagte ja. Dann habe ich sie eine Weile gekämmt. Ihr Kopf in meiner Hand war wie der Kopf eines Toten. 20.
Lola Arias wurde 1976 in Buenos Aires geboren, der Hauptstadt Argentiniens und der zweitgrößten Metropole Südamerikas. Und in gewisser Weise erliegt Arias dem Sog ihrer Heimatstadt. In Buenos Aires verbinden sich in Liebe ist ein Heckenschütze Melancholie mit Emotionalität, mit der Suche nach der eigenen Identität. Die Identitätssuche ist für Arias ebenso bestimmend wie für tausende andere BewohnerInnen von Buenos Aires, die ein riesiges Heer von PsychologInnen und TherapeutInnen finanzieren. Nur im schon sprichwörtlich neurotischen New York gibt es so viele SeelenklempnerInnen wie in der Stadt am Rio de la Plata. In Liebe ist ein Heckenschütze wechselt Arias dann in schneller Reihenfolge ihre Persönlichkeiten. Sie ist mal Roboter oder Gespenst, dann Kurtisane oder Terroristin der Liebe. Nur glücklich, wirkt sie nie.
Foto Nummer 10. Wie ein melancholischer Roboter probiere ich alle Telefonzellen aus. Wähle ich deine Nummer 26 Mal in 2 Tagen und jedes Mal antwortet eine Maschine mit Frauenstimme. Sag deine Nummer auf Französisch. Foto Nummer 11. Mit Discman wandle ich ins Zentrum einer Kirche. Drogensüchtige Engel sehen auf mich, hängen nackt von den Decken herab. Foto Nummer 17. In einem Taxi morgens um 3 behauptest du, ich hielte Liebe nicht aus. Du bist besoffen, hast dich wieder vollgepisst. Wer hält Liebe aus?
Die Prosa wie auch die Lyrik von Lola Arias ist bildreich, ohne verschnörkelt zu sein. Nur selten wirken ihre Metaphern und Allegorien dabei deplatziert. Dennoch hinterlässt Liebe ist ein Heckenschütze einen zwiespältigen Eindruck. Arias gelingt es nicht, das an mancher Stelle hohe Niveau ihrer in traurigen und lakonischen Ton vorgetragenen Geschichten und Gedichte zu halten. Schade, denn manchmal schafft es die Autorin mit sinnlichen Qualitäten, als die New York Times Arias einst bezeichnet hatte, tatsächlich jenen poetischen Raum zu erzeugen, den der Klappentext verspricht. Den poetischen Raum also, der die Verhältnisse zum Schwingen bringt. Leider wird man aus diesem von weniger gelungenen Erzählungen stets wieder herausgerissen. Liebe ist ein Heckenschütze, hätte ein sehr gutes Buch werden können. So ist es nur ein gutes.
Liebe ist ein Heckenschütze, ist im Blumenbar Verlag erschienen und kostet 22,90 Euro. Mit enthalten ist auch eine CD, die Lola Arias zusammen mit Ulises Conti aufgenommen hat. Das war das ZIP-FM vom 17. November 2010. Diesmal mit Beiträgen aus Nürnberg, Berlin und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die Gesamtsendung nachhören unter freie-radios.net. Das nächste ZIP-FM gibt es am Donnerstag, den 18. November. Tschüss und macht's gut, bis dahin.